liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es um die Umwelt gehen, aber nicht unbedingt konkret die Umwelt, sondern den Umgang damit, noch genauer gesagt die Bildung und wie wir vor allem Kinder, wir werden auch auf Erwachsene hier und dazu sprechen können, aber vor allem wie man Kinder für Umwelt sensibilisieren kann, für Nachhaltigkeit sensibilisieren kann. Und dazu sind hier Professor Dr. Gerhard der Hahn und Ulrike Schutz. Hallo. Erstmal kurz zu Ihnen, Frau Schutz, Sie sind Bildungsreferentin in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Gibt's noch irgendwas, also sehr praxisnah natürlich dann auch, gibt's irgendwas, was Sie über sich noch erzählen möchten?
Ja, mein beruflicher Werdegang ist so klassisch interdisziplinär, würde ich sagen. Also ich habe vor meinem Studium in der Umweltwissenschaft und Pädagogik auch ein Architekturstudium absolviert und habe auch als Architektin sozusagen ja den Raum gestaltet, den wir so in der Bildungsforschung jetzt den dritten Pädagogen nennen. Also ich war tatsächlich als Architektin tätig, bin dann so langsam in die Erwachsenenbildung übergegangen war dann vor meinem Job bei der SDW auch in der Uni Bonn als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Bildungsprojekt tätig. Und arbeite jetzt mit Freude bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und habe auch noch einen Lehrauftrag an der Uni Freiburg für Umweltbildung.
Das heißt, Sie sitzen da in Freiburg, also sehr waldnah auch.
Das ist dann immer nur, wenn ich für Vorlesungen angefragt werde. Okay. Also grundsätzlich sitze ich hier in Bonn bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auch. Da haben wir unseren Hauptsitz. Aha.
Ja, Herr der Hahn, Sie sind Erziehungswissenschaftler, Soziologe, Psychologe und Leiter des Instituts für erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung an der FU Berlin. Es gäbe jetzt natürlich auch noch einiges auszuzählen. Fehlt Ihnen da noch was? Wollen Sie noch was über sich sagen?
Na, also vielleicht nur Folgendes, dass ich seit langer, langer Zeit, also deutlich mehr als 20 Jahre eigentlich in diesem ganzen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung unterwegs bin und wir bei uns am Institut Futur das Monitoring für BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland betreiben, das seit 2015. Das heißt, wir haben da inzwischen doch lange Datenreihen in Bezug darauf, was passiert eigentlich in Deutschland in diesem ganzen Feld. Vielleicht soweit vorweg, das müsste reichen. Danke.
Genau, wollen wir den Begriff mal definieren, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung klingt jetzt vielleicht auch erstmal so, wie man hat halt Bildung, Nachhaltigkeit, Entwicklung so zusammen addiert. Das ist aber durchaus auch ein stehender Begriff. Also es ist, können Sie da mal ein bisschen was zu sagen, dass wir einfach die unsere Hörerinnen und Hörer so eine klare Vorstellung haben, es ist nicht nur frei nachhaltige Entwicklung ist und Bildung, sondern dass es tatsächlich auch ein Konzept ist, das da ein Programm dahinter steht.
Ja, genau. Das ist ein Konzept, das entwickelt wurde in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, auch in Deutschland in vielen Modellversuchen erprobt wurde vom Konzept her. Es hat natürlich eine Genese. Das stammt eher, kann man sagen, aus dem Bereich von Umwelterziehung, Umweltbildung, die schon in den 1970er Jahren sich etabliert hat, im globalen Lernen oder globale Entwicklung. Entwicklungszusammenarbeit ist ein großes Thema dabei. Das gehört aber auch das große Thema Frieden, Sicherheit in dieser Welt etc. Das bündelt das alles zusammen, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie ist ganz stark kompetenzorientiert von der Konzeption her und man sagt also, worum geht's? Es geht darum, Gestaltungskompetenz zu erwerben. Das heißt eben, wir müssen uns auseinandersetzen können mit nicht nachhaltigen Entwicklungen. Davon gibt es ja sehr viele, wie wir wissen. Und auch die Frage stellen, ja, wie können wir eine Welt so gestalten, Stichwort Gestaltungskompetenz, dass sie sich in Richtung von Nachhaltigkeit bewegt. So, das ist ein ausgearbeitetes Konzept. Man findet es inzwischen in fast allen Bundesländern etabliert, kann man sagen. Und ist von daher etwas, von dem man sagen kann, es ist eins der entscheidenden Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Und ein, man kann auch sagen, Lern- und Handlungsfeld. Es geht eben nicht nur um Themen, sondern auch um Organisationsstrukturen. Also wie gestaltet man so etwas, wenn man es im schulischen Kontext unterrichtet? Wo fängt man mit dem Ganzen an? Und das alles gehört zu diesem großen Komplex dazu, kann man sagen.
Und der Fokus liegt dann schon auf dem schulischen Kontext?
Nein, nicht nur. Also es gibt sehr viele Aktivitäten, die liegen gerade im Elementarbereich inzwischen. Auch in der beruflichen Bildung finden wir das, auch im Kontext von Weiterbildung, der allgemeinen Weiterbildung und auch der beruflichen Weiterbildung. Es ist also, kann man sagen, in sehr, sehr vielen Bereichen inzwischen schon ausformuliert.
Wenn wir den Begriff Nachhaltigkeit nochmal hernehmen, was genau ist in dem Rahmen mit Nachhaltigkeit gemeint?
Naja, man hat ja sozusagen die klassische Definition, dass man sagt, okay, nachhaltige Entwicklung passiert dann, wenn wir so mit unseren Ressourcen umgehen und die Welt so gestalten, dass auch zukünftige Generationen ihre Lebenschancen nicht genommen werden, sondern wenn es geht, eben auch erweitert werden, bezogen auf die Möglichkeiten. Das ist, kann man sagen, der ganz generelle Hintergrund dafür. Es hat einen starken Bias in Richtung eines Gerechtigkeitskonzeptes, das muss man sagen. Also wer sagt, uns geht es nicht um Gerechtigkeit in dieser Welt, hat sich schon von der Nachhaltigkeitsidee, kann man sagen, schlicht verabschiedet. Und das ist auch der große Unterschied, kann man sagen, von der alleinigen Beschäftigung mit Umweltfragen. Da geht es ja meist darum, dass man sagt, okay, wir müssen Natur schützen und bewahren. Wichtiger Aspekt, ganz zentral auch weiterhin, aber man muss dazu nehmen, was ist mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Strukturen. Nicht? Also geht es eben auch um andere Dinge, Armut zum Beispiel, Wohlfahrt gehört zu den großen Themen dazu, das Gesundheitsthema etwa auch, das alles gehört inzwischen zu diesem ganzen Bereich von Nachhaltigkeit dazu, ohne das kann man das nicht diskutieren.
Okay, also tatsächlich will ich einen Blick auf, wie schaffen wir die Welt, wie formen wir die Welt?
Genau, dass man sagen kann, sie ist, wird als lebenswert erhalten und das hat eben seine Grundlagen darin, dass wir die große Biosphäre, auf die alles aufruht, erhalten, dass wir unsere Gesellschaft anders umgestalten, dass sie gerechter ist, als sie derzeit ist und die ökonomischen Verhältnisse so, dass man sagen kann, na, wie soll ich es einfach formulieren, dass wir eher eine haushältische Ökonomie haben, als eine, die permanent auf Expansion und Wachstum setzt in der klassischen Form.
Frau Schutt, die Schulen sind natürlich trotzdem ein relevanter Punkt, weil da natürlich viel Bewusstsein geschaffen wird. Wie ist denn da so die Lage, was diese Thematiken angeht? Also ich persönlich kann mich noch erinnern, da habe ich nicht viel gelernt an der Schule zu, aber das hat sich ja vielleicht geändert.
Also die ist vor allen Dingen in Deutschland von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, weil wir ja eben ein föderales Land sind und Bildungssache eben Ländersache ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Es gibt viele tolle Initiativen, also so sehen wir das von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. So habe ich das kennengelernt in meinem Arbeitskontext, wie zum Beispiel in NRW die Initiative Schule im Aufbruch oder Schule der Zukunft. Also es gibt unglaublich tolle Ideen, die schon umgesetzt werden, aber so wie ich das im Blick habe, sind das oft vereinzelte Initiativen und in der Fläche und in der Breite und vor allen Dingen im Schulalltag sind die noch zu wenig etabliert. Es gibt so ein paar Leuchttürme, wie zum Beispiel Bayern im Grundschulbereich, die haben jetzt in Bezug auf Wald selbst im Lehrplan schon stehen, dass in der dritten Klasse alle Kinder sich mit Waldthemen beschäftigen sollen und auch rausgehen sollen, also in die Natur und in den Wald. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald haben zum Beispiel auch sehr erfolgreiche Unterrichtsprogramme, die darauf zielen, Kompetenzen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern, wie zum Beispiel die Unterrichtseinheit Soko Wald, die auch BNE zertifiziert ist, oder auch das neu entwickelte Programm Wir und der Wald, das jetzt im Juni startet, das wir auch nach dem Bildungsverständnis BNE entwickelt haben und bei dem die Kinder sehr spielerisch, sehr eigenaktiv und mit unterschiedlichen Methoden über die ökologische, soziale, aber auch ökonomische Bedeutung von Bäumen und Wäldern lernen. Und zum Schluss entwickeln sie sogar selbst Pläne, wie sie die Wälder schützen können. Das Besondere an dem Programm ist, das findet drinnen im Klassenraum statt und auch draußen. Das heißt, die Kinder, die wechseln während dieses Programms auch den Lernort.
Aber letztlich sehr unterschiedlich. Dann gibt es vielleicht ein Bundesland, wo sie sagen, okay, da passiert gar nichts, da muss es wirklich nachgeschärft werden?
Also wir haben uns von der, also kürze jetzt mal Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit SDW ab. Also wir haben uns in der SDW mit zwei Studien dazu eingehend beschäftigt, weil wir ja auch unsere Programme natürlich erstens auch modern ausrichten wollen und entwickeln wollen und zum Zweiten auch gucken wollen, wie sieht denn so die Lage in der Zielgruppe aus, also an den Schulen. Da haben wir einmal die Studie Fokus Naturbildung durchgeführt, wissenschaftlich Daten erhoben. Und da haben wir festgestellt, bundesweit, es ist so, dass solche Naturerfahrungen oder ja Ausflüge in die Natur, in den Wald, in der Grundschule noch sehr oft stattfinden. Also da ist es fast flächendeckend, gibt es dafür Zeit und das passt auch irgendwie in den Lehrplan rein, wenn die Lehrkräfte dazu Interesse haben und sich dahinter klemmen und das mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen wollen. In der weiterführenden Schule ist es tatsächlich viel seltener, dass solcher Freiraum noch besteht. Und es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also solche Länder wie Bayern, habe ich eben schon erzählt, das liegt auch natürlich ein bisschen an der Zusammensetzung der Menschen, die in diesem Bundesland leben. Ist es eher ländlich geprägt oder eher städtisch, wie zum Beispiel in NRW? Das ist natürlich mit der höchsten Bevölkerungsdichte eine ganz andere Voraussetzung als in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern. In NRW gibt es trotzdem, das muss man sagen, eigentlich vorbildlich für Deutschland einen Titel für solche BNE-Initiativen im Landeshaushalt. Also da gibt es, glaube ich, mein letzter Stand der Dinge war 1,5 Millionen Euro. Ohne dass das jedes Mal verhandelt werden muss, einen Titel für solche BNE-Netzwerke beziehungsweise BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Veranstaltungen. Also von daher finde ich NRW da ganz vorbildlich. Aber letztendlich, da werden Sie bestimmt, Herr Dehaan, gleich auch noch was zu sagen, gibt es natürlich noch viel, viel Handlungsbedarf in den Schulen, solche Formate, Aktivitäten und Inhalte, wie dieses Bildungskonzept, was Herr Dehaan eben vorgestellt hat, auch tatsächlich umzusetzen im Alltag.
Ja, Herr Dehaan, da würde ich gleich mal drauf eingehen. Also zwei Punkte sind mir jetzt aufgefallen, die vielleicht aus Ihrer Sicht mal interessant zu werden, was Sie dazu sagen. Also einerseits 1,5 Millionen Euro. Klingt nach viel Geld. Hätte ich die jetzt gerade hier in der Tasche, könnte ich einen schönen Urlaub machen, keine Frage. Aber jetzt übersetzt auf ein ganzes Bundesland und schulische Bildung tröpfelt das doch schnell weg, wenn man jetzt vergleicht, was in anderes woanders hinfließt, so mal eine Autobahn, das sind ein paar Kilometer mit 1,5 Millionen Euro. Und das andere, was Frau Schut gesagt hat, wenn, also mehr oder weniger Zitat, sinnhaftes Zitat, wenn die Lehrerinnen und Lehrer das wollen, also wenn die Lust haben, irgendwie jetzt nicht in den Vergnügungspark zu gehen oder sonst wohin, sondern in den Wald, fehlt es da einfach an Struktur?
Ja, das tut's ganz sicher. Man wird einen Kilometer Autobahn auch gar nicht für 1,5 Millionen bekommen. Übrigens, es kommt drauf an, wo man baut. durch die Berge ist es schwieriger. Aber es ist in der Tat so, dass man sagen kann, auf der einen Seite scheint einem das viel Geld zu sein, aber wenn man sich überlegt, was allein eine Lehrerstelle in einem Jahr kostet, dann weiß man schon, dass es eigentlich sehr, sehr wenig ist. Das sind so ja Gelder, von denen man sagt, nice to have, aber die reichen einfach nicht hin. Nun, wie Frau Schut schon sagte, also wir haben wahnsinnig viele sehr gute Projekte im Land. Aber das sind eben Projekte, nicht? Und was wir nicht haben bisher, ist eine systematische Verankerung der ganzen Thematik, dass man sagen kann, so, jetzt haben wir das in die Struktur gebracht. Sehen Sie, es ist so, wenn Sie sagen, okay, wir haben tolle Ideen, was man in der Schule neu machen sollte, nehmen wir mal die Schule, dann sage ich immer, ja, gute Idee, man kriegt auch 10, vielleicht 15, maximal 20% der Schulen, die da mitmachen werden. Aber was ist mit dem großen Rest? Was ist mit der Mehrheit, ja. So hat man eben diese, ja, Innovatoren, sagen wir, oder Innovatorinnen. Dann hat man diejenigen, die das sehr früh adaptieren, so sagt man. Aber wie kommt man zu diesem Sprung, dass man sagt, jetzt haben wir da auch eine Mehrheit? Und da hat Frau Schut schon darauf hingewiesen, manche Länder haben es inzwischen doch geschafft, zu sagen, wir haben Leitlinien, Erlasse, wir haben es in die Schulgesetze ein Stück übernommen, es finden sich in manchen Curricula wieder. Und das ist der Pfad, wo man dann sagen kann, jetzt ist es ein Thema, das tatsächlich auch ja zum Pflichtkanon gehört. Und das ist noch lange, lange nicht der Fall, also mit dem, was wir momentan da sehen, also in dieser Republik.
Vielleicht mal spitz nachgefragt. Also wir kommen ja nicht umhin zu sagen, dass diese Form des Kapitalismus, Sie haben es ja auch schon erwähnt, irgendwie, dass man vielleicht eine Welt irgendwie so baut, dass das nicht immer nur mehr sein muss. Das ist bei uns strukturell bedingt. Also da würde sich natürlich auch ein Stück weit das System ins eigene Fleisch schneiden, wenn es jungen Menschen beibringt, dass es anders gehen kann. Mag das auch, sage ich mal so, wenig politische Motivation erzeugen?
Ja, dem würde ich durchaus zustimmen, dass es so ist. Gleichzeitig ist aber das Bildungssystem eines, das sich ja gerade gegenüber den Strukturen, also jenseits dessen, dass man sagen kann, Demokratie ist gesetzt, durchaus auch damit auseinandersetzen muss und dann nicht im Sinne einer Überwältigung letztendlich dazu führen kann, dass man sagt, man muss nur dieses System gutieren und alles andere darf man nicht akzeptieren wollen. Und da fehlt eben, wie ich finde, ein Zugang, der es auch mal erlaubt zu sagen, okay, wir müssen auch mal eine Diskussion führen können über eine Postwachstumsgesellschaft zum Beispiel, ja, weil diese Form des Wachstums ist ja nicht, kann man nicht fortschreiben, ist ja schlicht so, also wir verbrauchen hier in Deutschland mehr als 3 Erden im Jahr, der sogenannte Earth Overshoot Day, also wo die Ressourcen verbraucht sind, die auch sich regenerieren, der ist schon längst vergangen, lag im Mai in diesem Jahr, weltweit liegt er im August, da muss man ja sagen, okay, hier muss was anderes her an dieser Stelle. Zumindest müssen wir das diskutieren. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass jetzt Kinder oder Jugendliche die ein anderes Wirtschaftssystem etablieren. Aber man muss die Bedingung der Möglichkeit schaffen, bei den Jugendlichen sich da wirklich mit auseinandersetzen zu können. Nicht? Also das ist der entscheidende Punkt. Und dafür ist dieses System bisher nicht gemacht. Man kann sagen, was man etwa im schulischen Kontext lernt, das läuft hauptsächlich darauf hinaus, dass man sagt, okay, man ist auf Wachstum abonniert, man ist auch auf Konsum abonniert, nicht? Also, man kann es auch nochmal ganz spitz formulieren und sagen, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die jetzt ein Abitur gemacht haben, die wissen in der Regel weitaus mehr über nicht nachhaltige und nachhaltige Entwicklung als Schülerinnen und Schüler, die jetzt nur bis zu dem, was man mal einen Hauptschulabschluss genannt hat, kommen. So. Es sind aber nicht diejenigen, die denn also mehr wissen, die auch im Sinne der Nachhaltigkeit sich hier in diese Richtung verhalten. Ganz im Gegenteil. Nicht? Nicht nachhaltige Entwicklung geht mit höheren Bildungsabschlüssen und mit mehr Wissen über Nachhaltigkeit einher. Wie kommt das? Ist eine ganz schlichte Antwort, nicht? Das liegt nicht an dem Bildungsstand selber, sondern an den Konsummöglichkeiten, die daraus resultieren, dass man die besseren Jobs hat, mehr Geld verdient und das Geld auch ausgibt. Insofern kann man sagen, das System selber ist zunächst mal darauf abonniert, dass man diese Welt, so wie sie ist, schlicht fortsetzt. Ja, und von daher ist es so wahnsinnig wichtig zu sagen, wir brauchen diese Diskussion um Bildung für nachhaltige Entwicklung, wir brauchen eine Verbindung zwischen der Nachhaltigkeitsthematik und politischen Diskussionen, Nachhaltigkeit und Ökonomie. Sonst kommen wir aus dieser, ich sag mal so, Falle, in der man da steckt, einfach nicht raus.
Frau Schutt, wie erleben Sie das denn in der Praxis vielleicht auch mit Lehrerinnen, Lehrern und Leuten, die jetzt eben nicht fachlich irgendwie einen Bezug zu dem Thema haben? Ist das wirklich so ein Automatismus? Man denkt gar nicht drüber nach oder gibt das dann an die Kinder weiter oder vielleicht auch Positivbeispiel? Also wie stellt sich das so dar?
Also vor allen Dingen, also wenn ich jetzt mal wirklich vom Kleinen beginne, also wie finden diese Lernprozesse statt in unserer institutionellen Bildung? Also nicht in der außerschulischen Bildung, sondern in der Institution Schule. Dann hat man ja auch ein sehr starres System. Das ist ja oft das Problem der Lehrkräfte. Ich habe eben schon erwähnt, es gibt einige Lehrkräfte, die wollen ja durchaus, sie nutzen diese Lücken, dieses System hat. Das erfordert aber unglaublich viel Anstrengung, viel Organisation und viel Wissen auch, was für Möglichkeiten da sind. Und deshalb, also wir erleben es oft auch in unseren Weiterbildungen, dass alleine dieser Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung, also das Bildungsverständnis, was dahinter steht, dieses Kompetenzorientierte und vor allen Dingen, welche Kompetenzen denn wahrscheinlich aus unserer heutigen Sicht hilfreich sind, um diese nachhaltige Entwicklung zu gestalten, bei den Lehrkräften oft überhaupt gar nicht angekommen sind. Also die haben das gehört, die wollen auch, die sind sehr motiviert, die wollen natürlich moderne Bildung machen, die wollen auch den Schülerinnen und Schülern Nachhaltigkeit vermitteln, aber oft fehlt ihnen, ich würde mal sagen, das übergeordnete Verständnis von diesem Bildungsansatz, der dahinter steckt, und auch die Mittel, Methoden, das Handwerkszeug dazu. Das sehen wir so. Und ich persönlich denke, dass bei allen Methoden, die wir eventuell lernen könnten, bei allen Themen, die wir natürlich auch, wenn wir Nachhaltigkeit vermitteln wollen, in den Fokus stellen sollten, spielt eine ganz zentrale Rolle die Haltung der Lehrkraft. Also wie gucke ich auf den Schüler, die Schülerin? Das ist ja auch, dieses Bildungsverständnis rückt auch diesen Lernenden in den Mittelpunkt. Und die Lehrkraft ist eher so Begleitung. Das heißt, die muss unglaublich viele eigene Kompetenzen haben, um so einen jungen Menschen, der gerade dabei ist, ja, sich die Welt zu erschließen und je älter er wird, auch den Platz in dieser Gesellschaft zu finden und selbst was mitzugestalten, zu befähigen, auch ja, sein eigenes Potenzial zu entwickeln, würde ich sagen. Und dieser Blick auf die Lehrkraft, es ist natürlich nicht nur die Lehrkraft, die zu so einem gelingenden Lernen beiträgt, aber doch eine wichtige Rolle spielt, weil gerade Kinder, überhaupt Lernen ist Beziehungsarbeit, aber gerade Kinder haben diesen ganz starken Bezug zur Lehrkraft, also diesen Beziehungsbezug. Und aus dieser Erkenntnis heraus, aus diesem modernen Bildungsverständnis heraus, sehe ich es so, dass die Lehrkraft, die ausgebildete Lehrkraft, viel zu wenig im Mittelpunkt steht, inwieweit sie auch selbst diese Kompetenzen bei sich erstmal entwickeln könnte. So dass sie dann, ja, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler in diese komplexe Welt, in dieser komplexen Welt begleiten kann, auch offen ist für Unwissenheit, für vielleicht, ja, jetzt gibt es gerade im Moment keine Lösung, da müssen wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen, also für auch, ja, Lernprozesse, die vielleicht mal misslungen sind. Da hat was nicht geklappt. Also so eine Offenheit bei den Lehrkräften, ja, würden wir uns wünschen oft als außerschulischer Lehrkraft.
Das klingt halt sehr danach, dass die Lehrerausbildung ein wichtiger Hebel ist, an dem es noch einiges zu machen gibt.
Tja, das ist das ganz große Defizit, was wir haben. Also bundesweit die Ausbildung der Lehrkräfte, kann man sagen, nach unseren Erhebungen, die wir haben, hat fast niemand innerhalb der Ausbildungszeit irgendeinen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung gehabt. Und das geht bis in die jüngste Zeit hinein. Also es ist nur ein minimaler Prozentsatz, der überhaupt während des Studiums damit konfrontiert worden wäre. Außer in dem Fach Geografie, muss man sagen. Aber das ist eben auch ein sehr kleines Fach, nicht? Aber selbst im Bereich von Politik, etwa mit Postwachstumsgesellschaft konfrontiert zu sein, ist ja die Ausnahme als mal eine Regel. Selbst im Bereich der Biologie konzentriert sich das auf ökologische Fragen und die Zusammenhänge, die eigentlich notwendig sind, also dieses Interdisziplinäre, fehlt da gänzlich. Insofern ist die Ausbildung ein großes Defizit. Nun kann man aber sagen, sollten wir uns darauf fokussieren, dann würde ich eher sagen, ja, muss man zwar machen, aber das ist ein langer Weg, nicht? Also, naja, bis diese Lehrkräfte dann ausgebildet sind und sowas wie eine Majorität in der Schule bilden, sind wir im Jahr 2050 längst vorbei, nicht? Insofern wird man ganz stark auf das Thema Weiterbildung setzen, ne? Also was Frau Schut ja auch betreibt. Und das ist das A und O an dieser Stelle. Interessant ist nun zu wissen, wenn man Lehrkräfte fragt, okay, woran liegt es denn, dass ihr es nicht macht? Wissen Sie, was sie als erstes sagen? Es fehlt in den Curricula, da würde ich sagen, kann ich bestätigen. Als zweites sagen sie, es fehlt an Weiterbildungsmöglichkeiten. Also, ich sag mal ganz vorsichtig, jetzt möchte ich eher in Zweifel ziehen, dass es daran liegt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich die Kataloge etwa der Länder anschaut und das Angebot, was auch von Schutzgemeinschaft Deutscher Wald anderen angeboten wird, ist ziemlich viel da. Die Lehrkräfte nutzen es nur nicht. Und woran liegt das wiederum? Es gibt andere Prioritäten, ne? Also mit dem BNE-Thema, da heißt es dann, ja, take a number and stay in line. Ne? Ja, irgendwann kommst du auch mal dran, aber wir müssen erstmal Deutsch machen, Mathe müssen wir noch hinbekommen und dann gibt es noch ein paar andere Fragen, Inklusion und so weiter. Und wenn das alles durch ist, dann können wir uns auch mit diesem Thema noch beschäftigen. So ist das momentan von den Prioritäten auch in den Köpfen der Schulleitung, auch in den Köpfen der Lehrkräfte auch noch oft noch da. Und das ist eben das große Defizit, das wir haben. Andersherum, Lehrkräfte, die sich da schon mal mit beschäftigt haben, die wählen immer wieder auch mal eine solche Veranstaltung und kommen wieder und sagen, das ist interessant, da möchte ich mehr wissen. Das, weil sie auch ein zentraler Punkt, ich glaube, liegt an der dritten Stelle dessen, wo man sagt, da habe ich Defizite, man weiß nicht genug darüber. Es ist ja auch ein komplexes Thema, da muss man ja auch fair sein. Das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln und sagen, boah, ist nur eine Methodenfrage, wir machen jetzt mal ein bisschen Projektunterricht und dann klappt das schon. Sondern da gehört natürlich auch ein gewisses Maß an Wissen dazu. Also bei allen Überlegungen zu sagen, ja, die Lehrkräfte kommen eher in die Situation der Moderation von solchen Prozessen rein und haben eine unterstützende Tätigkeit. Ein gewisses Grundwissen braucht man da ja schon an dieser Stelle. Ne?
Naja, auch diese relativ passive Tätigkeit, die Sie gerade beschreiben, die fußt ja sehr auf diese Prozesse zu sehen, was zu verstehen, was ja, da passiert.
Genau, genau. Ja, teilweise sehr hochkomplex, nicht? Also, wer will das schon erklären? Okay. Man muss aber auch sagen, hochkomplex ist natürlich auch, wenn man sich in der Biologie mit Stoffwechsel beschäftigt. Und dazu gibt's in Baden-Württemberg in der gymnasialen Oberstufe braucht man von den 120 Kompetenzen, die man erwerben soll, 20 zum Thema Stoffwechsel. Also mit Formeln, die man auch gleich übermorgen vergessen hat. Aber zum Thema Klima und Biodiversität zum Beispiel gibt es maximal, wenn man es hochrechnet, und freundlich ist, 5. Ne? Da ist einfach die Relation nicht gewahrt, selbst in einem solchen doch sehr naheliegenden Fach wie Biologie. Ne?
Ich würde vielleicht kurz hinzufügen, das passt jetzt gerade, zum Thema Komplexität und warum Lehrkräfte oft oder Schulen, ganze Schulen eben solche Programme nicht nutzen, wie Sie erwähnten, Herr Dehaan. Wir haben dazu im Rahmen eines Projektes, Waldcoaching inklusive heißt es, genau das nämlich auch untersucht. Das ist die zweite Studie, von der ich zu Beginn sprach, die tatsächlich bundesweit Lehrkräfte befragt hat, was übrigens auch sehr schwierig war, weil es allein aus Marktforschungsgründen, es gibt überhaupt keine Stichprobensammlung, kein Sampling für die Lehrkräfte. Also interessant, das haben wir rausgefunden. Also diese Zielgruppe ist auch sehr schwer, ich sag mal, zu befragen. Wir haben es dann geschafft, über die Kultusminister, über die Bezirksregierungen und Schulleitungen, und haben gleich mehrere Aspekte auch identifiziert, warum Lehrkräfte oft solche Programme nicht nutzen. Und tatsächlich, wie Sie sagen, sie wissen oft gar nicht, dass zum Beispiel ein außerschulischer Lernort in ihrer Nähe ist, der auch zu bestimmten Themen im Curricula auch schon Input liefern könnte, also anknüpfen könnte an die Schulthemen. Sie wissen oft überhaupt gar nicht, wie komme ich dahin. Sie wissen nicht, auf welches Personal treffe ich da überhaupt. Sind die qualifiziert? Sind die professionalisiert? Haben die auch eine pädagogische Ausbildung? Oft fehlt natürlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt, die Zeit, weil der Weg hin zum Naturraum, zum Waldstück, der muss auch erstmal vorhanden sein. Dann kostet das auch oft Geld, weil zum Beispiel solche Schulklassen mit Bussen oder ÖPNV dann zu diesen Orten hier erstmal hinfahren müssen. Also es gibt eine Reihe von Gründen, Sie wissen auch oft nicht, welches Programm durchgeführt wird, warum Sie sich scheuen, diese Möglichkeit des außerschulischen Lernens zu nutzen. Und dieses Programm Waldcoaching inklusiv will genau da anknüpfen. Also da geht dann unser Waldcoach, unsere Waldcoaching zu den Lehrkräften hin und stellt zum Beispiel einige Möglichkeiten vor, lotet aus, was dann speziell in dieser Klasse möglich ist, begleitet die Klasse, führt das Programm durch, kommt zurück in die Schule und reflektiert den Tag, den sie dann im Wald zum Beispiel verbracht haben. Aber genau aus dem Defizit heraus, das Herr Dehaan eben geschildert hat, es gibt gar kein Wissen über die Möglichkeit.
Weil es jetzt immer wieder... Herr Dehaan, Sie wollten noch was sagen?
Ja, das stimmt. Also vielen fehlt da die Kenntnis darüber. Es ist auch natürlich komplex, das Ganze aufzusetzen und sagen, oh Mann, das ist ja wieder viel Arbeit, die ich denn damit habe. Aber man kann es ja auch mal in einer solchen Sendung dann oder in einem solchen Podcast so formulieren. Sehen Sie, die Lehrkräfte dürfen ja auch nicht glauben, dass jetzt innerhalb der Schultage und Schulzeit so wahnsinnig viel hinzugelernt worden wäre, nicht? Wir haben ja Untersuchungen bundesweit dazu, wie viel lernt man von der 9. zur 10. Klasse dazu? So, und dann wissen wir, weder in Mathe noch Deutsch lernen sie überhaupt was dazu. Und in Naturwissenschaften, nehmen wir an Biologie, es ist so, gut, die Hälfte weiß ein bisschen mehr, aber 30% sind konstant geblieben, aber 20% wissen in der 10. Klasse weniger, als in der 9. schon mal wussten. Ja, also insofern kann man sagen, jeder Fridays for Future, wo die Schülerinnen hin sollen, wenigstens 9., 10. Klasse, würde ich sagen, den sollte man freigeben, haben sie wenigstens ein bisschen politische Bildung, wo sie was von haben. Und auch solche Einrichtungen zu besuchen, sind keine verlorenen Tage. Und das wissen wir seit Jahrzehnten, nicht? Walter Kempowski, der hat mal einen kleinen Band gemacht, das ist sozusagen der Geschichtenschreiber der Nation, der Geschichtsschreiber der Nation, der die Leute befragt hat, hat über 5000 Deutsche befragt, was sie aus der Schulzeit noch wissen. Was haben die behalten? Also viel Rauschen, hin und wieder mal eine Formel, die sie nicht mehr auflösen könnten, E gleich M mal C Quadrat zum Beispiel. Oder sie haben, und dann wird es interessant, sich an Projekte erinnert und Initiativen, die man gemacht hat. Also wo man sagt, da waren wir draußen, da haben wir dieses und jenes, da habe ich Neues erfahren etc. Das wissen sie auch noch im Erwachsenenalter. Und vieles anderes dann eben schlicht vergessen. Insofern würde ich schon sagen, genau diese Tage, die man draußen verbringt oder an anderen Orten, wo man sich von anderen mal etwas erzählen, beibringen lässt, was erforschen und entdecken kann, das ist sehr hilfreich. Wenn man es, muss man ganz deutlich sagen, auf Kontinuität stellt. Also diese One-Shot-Geschichten helfen da sehr wenig, nicht? Gibt's ja auch tolle Untersuchungen zu, ne? Etwa zum Girls Day oder sowas. Da waren dann die Berliner Mädchen da hingegangen, wurden danach gefragt, wie war's denn? Ah, großartig. Und wenn man ein halbes Jahr später fragt, wie war's denn auf dem Girls Day, dann sagen die, wo bin ich gewesen? Dann ist das schon wieder vergessen. Ich will sagen, also der Weg da von Frau Schul ist schon richtig. Man braucht im Grunde verlässliche Kooperationsstrukturen, die auch eine Verbindlichkeit haben und die nicht sagen, das ist jetzt mal ein netter Ausflug, den wir gemacht haben, sondern das ist tatsächlich ein Beitrag zum Lernen im Kontext dieser Debatten um die Nachhaltigkeit oder nicht nachhaltige Entwicklungsprozesse.
Frau Schutt, weil Sie gemeint haben, dass Lehrerinnen und Lehrer, die mal an so einem Bildungsprogramm teilnehmen, dann immer wieder kommen. Wie würden Sie es denn aus der Erfahrung so einordnen? Sind das Leute, die eh das Interesse haben und dann kommt man halt mal wieder oder es wird da auch viel angefixt bei Leuten, die vielleicht ja das sich mal so mitgenommen haben und auf einmal merken, wow, das nützt.
Also es ist... Die Studie Waldcoaching inklusive hat tatsächlich herausgefunden, dass es natürlich erstmal die Lehrkräfte sind, die eh schon sehr affin sind zu Naturthemen, Umweltthemen, die womöglich auch schon ein gutes Beispiel kennen, wo das geklappt hat und vielleicht auch aus eigener Erfahrung in ihrer eigenen Lernbiografie noch in Erinnerung haben, das und das hat mir zum Beispiel in meiner Schulzeit besonders gut gefallen und da habe ich besonders viel gelernt. Also das sind bestimmt in erster Linie die Lehrkräfte. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt durchaus Möglichkeiten, weitere Lehrkräfte auch zu mobilisieren, indem man zum Beispiel auch sagt, ja, wenn ihr bei unseren Veranstaltungen wart, erzählt's doch euren Kolleginnen und Kollegen weiter. Über Mund-zu-Mund-Propaganda, natürlich auch über weitere Professionalisierungstage. Also wir zum Beispiel von der SDW, wir bieten dann bundesweite Waldpädagogik-Tagungen an, die alle 2 Jahre stattfinden. Dieses Jahr im September übrigens auch eine internationale Waldpädagogik-Tagung, wo sie sich in Netzwerken treffen können, austauschen können. Was macht ihr? Was läuft bei euch gut? Was läuft nicht so gut? Und über neue Initiativen und Projekte und Methoden erfahren oder eben auch regionale, kontinuierliche Weiterbildungen. Das sind kleine Veranstaltungen, so in Klassengröße. Das Format heißt Nix wie raus in den Wald, wo wir 6-7 Mal im Jahr in Deutschland an unterschiedlichen Orten eben solche Fortbildungen anbieten. Das, was der Herr Dehan eben erwähnt hat, wo Lehrer auch teilweise solche Fortbildungspunkte bekommen können, also die tatsächlich auch als Weiterbildung zählen. Und auf solchen Formaten treffen wir dann tatsächlich auch mal Menschen, die mit dem Thema ganz neu erst in Berührung gekommen sind. Und das ist natürlich eine Wahnsinnschance, diese Menschen zu begeistern für erstens mal die Waldthemen, aber auch das Lernen draußen, einfach das Draußensein in Bezug auf ganz verschiedene Aspekte, die in so einer Lernsituation auftreten.
Das sind dann quasi auch so diese Schnittstellen zwischen Theorie und Praxis, finden sich dann in solchen Veranstaltungen, Seminaren,
Meetings. Genau, das ist eine Möglichkeit, weil also diese Waldpädagogik-Tagung ist eher, die orientiert sich etwas mehr hin zur Theorie. Da laden wir dann Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler ein, die zum aktuellen Stand der Themen oder dem Motto, das wir uns gesetzt haben für die Tagung, dann uns auch berichten. Wie sehen die Forschungsergebnisse aus? Welche Studien laufen und so weiter. Und diese Nix wie raus in den Wald ist dann eher, da geht es fast ausschließlich in den Wald. Also richtige, ich sag mal, aktive Übungen. Wir machen alles selbst mit, wie so ein Waldtag gestaltet werden kann. Also da geht's richtig praxisnah zu. Und das sind so die Schnittstellen, die wir versuchen auch zu nutzen, um unsere Programme zu weiterzuentwickeln.
Der Gewinn ist natürlich auf der einen Seite klar, wenn jetzt Lehrkräfte, die gerne rausgehen, aber die diesen theoretischen Unterbau noch nicht so haben, dass der danach dazukommt. Jetzt mal gespiegelt, Herr Dehan, jetzt aus der Sicht des Theoretikers, ich sage jetzt nicht, dass Sie nur Theorie machen, aber das ist jetzt quasi Ihre Rolle hier in dem Podcast, ist das auch für Leute, die sich, sag ich mal, mehr oder weniger wissenschaftlich oder mehr oder weniger rein wissenschaftlich damit beschäftigen, also mehr theoretisch, auch mal wieder ein gutes Momentum, um auch mal wieder Kontakt zu dem Objekt tatsächlich fühlbar zu machen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so, nicht? Also das Gros der Lehrkräfte, worauf rekurrieren, die haben ihr Schulbuch in der Hand, und das ist sozusagen das, was sie dann jeweils nutzen, hin und wieder nochmal ein anderes Arbeitsblatt dazu. Und die Schulbücher sind in dieser Hinsicht auch nicht immer auf den allerneuesten Stand, beziehungsweise haben die zentralen Themen auch nur auf ein paar marginalen Seiten dann registriert. Wenn man sich das aber mal anschaut, also Frau Schult berichtet von den Veranstaltungen, die sie machen, etwa in der Studie, die wir haben machen lassen von Werner Ries und Co. von der PH Freiburg, dann ist es so, wenn ich das richtig erinnere, dass eine Lehrkraft maximal alle 10 Jahre mal eine solche Veranstaltung besucht, im Schnitt, ne, wenn man das mal versucht zu mitteln, und das ist dann eben viel zu wenig. Gleichzeitig ist aber so, also das ist so bei uns im Haus entstanden, im Rahmen des Monitoring, diese Erhebung bei 2500 jungen Menschen zwischen 14 und 24 und bei 500 Lehrkräften, wie sie zu dem Thema stehen, haben wir ein ganz anderes Bild. Da ist es die jüngste Erhebung davon, Antje Brock und Julius Grund sagt, ja, bei den Schülerinnen ist es so, dass sie sagen, 40% sage und schreibe, der Unterrichtszeit sollte wesentlich zum Thema Nachhaltigkeit gehen. Ja? Und das unter 2500 Befragten. Und bei den Lehrkräften liegt die Quote sogar noch höher. Und wir haben auch eine Erhebung, das lohnt sich da reinzuschauen, das ist der Bildungsbericht von Freiburg aus dem letzten Jahr 2022, der geht nur zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da sagt die Bevölkerung von 16 bis, ich glaube, älteste Person war 93, dass mindestens ein Viertel der Zeit, sowohl im schulischen, im hochschulischen, wie im Weiterbildungsbereich, sollte der Nachhaltigkeitsthematik gewidmet sein. So. Insofern haben wir auf der einen Seite eine hohe Relevanz, die ihm zugeschrieben wird, auf der anderen Seite ein hohes Defizit, was bezogen auf die Kompetenzen da ist, im Weiterbildungssegment etwa, in dem Ausbildungsbereich und natürlich auch innerhalb des schulischen Curriculums, nicht? Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sagt, na, das Thema, ja, das ist mir vielleicht mal begegnet, aber es sind noch mehr dabei, die sagen, habe ich nie was von gehört, als diejenigen, die sagen, ja, das ist öfter mal vorgekommen im Unterricht. Also da sind, haben wir noch sozusagen eine eklatante Lücke. Es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung, kann man sagen, auch eine Freundlichkeit der Thematik gegenüber. Und das ist nicht nur sozial erwünscht, das kann man herausrechnen in der Empirie, aber es ist eben sozusagen dieser der Handlungsimpuls, der fehlt an vielen Stellen noch, nicht? Das ist, wie kommt das natürlich? Also, man sitzt in seinen Gewohnheiten drin und da kommt man schlecht raus, ne? Es gibt generell an sehr vielen Stellen innerhalb der Schulleitung, auch bei den Lehrkräften, muss man offen sagen, innerhalb der Bildungsadministration sowas wie eine Resistance to Change, ne? Es gibt so einen Widerstand gegenüber dem Wandel, der jetzt sich nicht sozusagen deutlich artikuliert, den Protest dagegen gar nicht mal, aber der so, diese ganze Bildungsmechanismus funktioniert nicht so, dass man sagt, das ist jetzt offen und freundlich einer solchen Thematik gegenüber, nicht? Da müsste man dann schon anders ansetzen. Also wenn etwa in Finnland jetzt gesagt wird, guck, wir können nicht weitermachen mit rein fachlichem Unterricht, wir brauchen so etwas anderes, das die dann Phänomenunterricht nennen, wir würden eher sagen, es ist so ein Projektunterricht. Und von dem sie sagen, das ist nur zukunftstauglich, da lernen die tatsächlich, was die Kinder und die Jugendlichen. Heißt eben, zu sagen, man setzt da ganz anders an. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte unserer Region und reden etwa mit Förstern und Försterinnen, gibt's ja auch, bestimmt. Oder mit den Architektinnen vor Ort und anderen Leuten, die das auch etwas zur Geschichte des Ortes beitragen können und zur Entwicklung, auch im Sinne von nachhaltiger oder nicht nachhaltiger Entwicklung. Das sind andere Zugangsformen, die sehr schwer fallen. Für die meistens, die, wie Frau Schütz schon sagte, für viel die Zeit einfach nicht reicht, ne? Da sagen sie, da sitze ich so unter Druck, kann ich nicht machen. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt aber gute Beispiele, könnt euch daran orientieren, nicht? Dann haben wir eine große Menge an Bedenkenträgern, die immer uns erklären, warum das jetzt ausgerechnet an dieser Schule, wo man selber tätig ist, nun mal gerade nicht geht. Ne?
Also man sucht die Tür nicht, sondern...
Ja, sie ist auch so schwergängig, ne?
Ja, gut. ist jetzt eine steile These, aber wir sehen natürlich auch die heutigen erwachsenen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die dann, naja, vielleicht mit relativ wenig Nachdruck hinter dem Thema hängen. Ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Abbild von viel zu wenig nachhaltiger schulischer Entwicklung von vor 20, 30, 40 Jahren?
Ja klar, das ist ein langer Prozess, nicht? Also ich sage manchmal, nichts ist so konservativ wie die Schule. Naja, selbst das Militär hat sich ja teilweise selbst abgeschafft über die Jahrzehnte. Mit der Schule ist es so, dass sie immer noch sozusagen den Klassiker haben. Das Licht, das kommt immer von links, weil die meisten schreiben mit rechts. Nicht? Man hat vielleicht die Bankreihenform mal aufgegeben und jetzt U-Form oder solche Tische strukturiert, aber vorne ist die Lehrkraft und da ist auch noch ein Pult. Und dann ist das Whiteboard da oder was andere Maschinerie, die man inzwischen dann nutzt. Aber die klassische Unterrichtsform von 45 Minuten ist noch da. Und da ist man auch so eingeübt. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da haben in Berlin-Hellersdorf 6 Schulen gemeinsam versucht, in der Zukunftswerkstatt sich die Schule der Zukunft vorzustellen. Die große Pointe, die sie alle hatten, diese Schülerinnen und Schüler, die daran teilgenommen haben, waren, die sagten, okay, der 45-Minuten-Tag ist Mist. Und da dachte ich, gut, jetzt wird spannend. Sie sagten, denn die Schulstunde sollte nicht mehr als 30 Minuten haben und den brauchen wir irgend zum Chillen. So. Ich meine, das ist nun auch irgendwie, glaube ich, nicht die Lösung. Weil in 30 Minuten passiert dann noch weniger als in 45, ne? Also bis der Unterricht anfängt, bis er wieder ausklingt, dann sind da maximal noch 10 Minuten Zeit, von denen 70% der Lehrkraft redet. So ist es ja ungefähr. Also, das ist dann schon, will sagen, uns fehlt an manchen Stellen tatsächlich auch die Fantasie. Ne? Also die sozusagen die Antizipation, wo müssen wir eigentlich hin mit der ganzen Geschichte? Wofür braucht man diese Bildung? Wofür braucht man das ganze schulische Lernen oder auch diese Form von allgemeiner Weiterbildung, etwa was die Volkshochschulen offerieren etc.? Ja? Dass man da, wie soll ich sagen, wir brauchen sowas wie einen Aufbruch, nicht, an dieser Stelle, was Neues zu denken.
Ja, wenn Sie gerade sagen, es fehlt an Fantasie, fehlt es dann vielleicht auch an Einflüssen von außen, in Anführungsstrichen, also dass zum Beispiel mal die Tänzerin sich da mal mit beschäftigt, mit den Leuten, also ist jetzt ein ganz Beispiel aus der Hosentasche gezogen gerade so, aber dass man halt einfach nicht nur an diesen eigenen vier Wänden denkt, sondern eben Externes zulässt, externe Einflüsse.
Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Fall, nicht? Also man versucht ja inzwischen auch über viele Pfade, etwa im Kontext des, wir haben ein großes Portal, das BNE-Portal als Website. Da gibt's eben auch den Versuch, probieren wir es auch mit Influencerinnen, nicht? Also die dann Statements abgeben und versuchen, dazu motivieren, in diese Richtung zu gehen. Ich habe jetzt nicht eruiert, welchen Effekt das Ganze macht, aber es ist schon richtig zu sagen, lass uns doch mehr auch Personen in die Schulen reinholen, die sich mit solchen Thematiken beschäftigen und sich damit auseinandersetzen, nicht? Aber dann kommt oft wieder das Argument, ja, aber das ist zwar gut und schön mal zu machen, aber es muss ja eben auch dann nicht nur eine Lehrplanrelevanz haben, sondern es muss dann auch noch für Tests eine Bedeutung haben, etc., für die Notengebung und so weiter und so fort, dann braucht man ja auch ziemlich viel Zeit, um das Ganze zu sondieren. Im Grundschulbereich, etwa im Brandenburgischen, kann man hochrechnen, vergeht ungefähr ein Drittel der Zeit damit, irgendwas abzutesten. Ja. Da reduziert natürlich wieder die Lernzeit, beziehungsweise auch die Offenheit für was anderes. Dann macht man lieber mal selber so einen Wandertag, das hat man reguliert, da weiß man, was auf einen zukommt, ist man nicht so unsicher, ne, in Bezug auf das, was da eben auch, wenn man einen anderen Lernort besucht, da passieren könnte. Wie gesagt, also gibt nochmal das Stichwort, ja, wir brauchen da größere Verbindlichkeiten. Wobei, auch das muss man deutlich sagen, alle neueren Schulordnungen, Curricula etc. sehen auch vor, dass man mit außerschulischen Partnerinnen zusammenarbeitet. Das ist inzwischen, kann man sagen, fast durchgängig so formuliert, wird allerdings dann eben auch nicht eingeholt, nicht? Insofern kann man sagen, wenn ich vorhin formulierte, ja, wir sind auf dem Weg, da von den Projekten Strukturen etablieren zu wollen. Das versuchen wir ja bundesweit. Wir haben eine nationale Plattform, die sich damit beschäftigt. Da ist beim BMBF angesiedelt, wo sehr, sehr viele Akteure dabei sind, in Fachgruppen und so weiter und so fort. Aber jetzt versuchen wir, diese Strukturen hinzubekommen, in den Bildungsplänen für den Elementarbereich, in den schulischen Curricula, Lehrplänen und so weiter, Rahmenplänen, wie immer die heißen in einzelnen Ländern, bis hin in die berufliche Bildung hinein. Aber jetzt stehen wir plötzlich vor dem Phänomen, wir haben, wie soll man das sagen, sowas wie ein Vollzugsdefizit, ne? Also, dass es da dann plötzlich wieder zu langsam ist, also mir wesentlich zu langsam. Sehen Sie, diese Agenda 2030, die Sustainable Development Goals, die sagen in Kapitel 4.7, okay, bis 2030 sollen alle befähigt sein, im Sinne nachhaltig handeln zu können. Bis 2030. Hey, Leute, das sind noch 7 Jahre. Ja? Und wenn man heute die Schülerinnen und Schüler fragt, also aus unseren Erhebungen, ja, glaubt ihr denn, dass ihr über die Schule im Sinne der Nachhaltigkeit befähigt worden seid, auch handeln zu können, dann stimmen dem nur 14% zu, der Schülerinnen und Schüler. 14%, das ist dann einfach wirklich viel, viel zu wenig an der Stelle. Da wird mir so ein bisschen bange, also dass man so ein Ziel wie alle zu befähigen bis 2030 tatsächlich unterläuft. Das innerhalb der nächsten 7 Jahre müsste dann schon sehr, sehr viel passieren, wenn das noch gelingen soll. Sonst läuft man unter dieser Latte durch.
Ja, was ja sowieso so ein Punkt ist, also gerade das Stichwort Klimawandel, also wir können uns jetzt nicht in den Schulen die zukünftigen Politiker erziehen oder sag mal, das ist zu spät. Ich würde jetzt das Thema trotzdem noch ein Stückchen wechseln. Frau Schut, Sie sind ja sehr in der Praxis unterwegs, sind auch in den Wäldern und kennen auch die Leute, die das tun, begleiten das viel, diese Bildungsarbeit. Also mir persönlich fällt es immer wieder auf, durch wie viele tote Wälder man eigentlich läuft. Da summt nichts mehr, da ist kaum noch ein Vogel. Also bekanntermaßen ist ja auch mehr Insekten mittlerweile in den Städten als auf dem Land, einfach weil das Nahrungsangebot größer ist in den Städten. Was macht es denn mit den Bildungsmöglichkeiten und vor allem mit dem Erfahrungsaspekt, wenn ich jetzt durch einen, sag ich mal, durch Baumreihen ohne Tiere laufe, als Kind, als Lehrkraft, wie auch immer, und da dann irgendwie ein Gefühl entwickeln soll?
Naja, das ist ein guter Erfahrungswert, das ist nämlich die Realität im Moment. Also ich kann natürlich mit meinen Lernangeboten nicht in, ich sag mal, untypische Situationen des Alltags hinein, kann ich auch, aber das bringt mir wahrscheinlich nicht so viel Differenzerfahrung. Also zunächst ist es ja so, dass einige Gebiete in Deutschland durch diese Trockenheit sehr stark gelitten haben, wie zum Beispiel die Region im Harz. Und man hat dann dieses Bild vor Augen, wo eben die Wälder abgetrocknet oder beziehungsweise die Bäume gefallen sind, teilweise schon abtransportiert und es nur noch Brachland gibt. Aber das ist ja ein schöner Bildungsansatz. Also man weiß ja, das ist ja das Lernen am Problem. Man sieht jetzt, flächig sind die Wälder jetzt da erstmal vernichtet worden und fragt sich jetzt, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Und dann kommt man ja sehr schnell dahin, dass es eben eine nicht nachhaltige Waldbewirtschaftung war, die jetzt zu dem unglaublichen Flächenverlust gekommen ist, abgesehen natürlich von diesen Ereignissen, die durch den Klimawandel jetzt konkret dazu beigetragen haben. Aber zum Beispiel Mischwälder, in Regionen, wo es Mischwälder gibt, ist es nicht so frappierend. Da gibt es eben die Wälder noch. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland alle Wälder jetzt abgestorben sind. Das heißt, man kann eigentlich konkret an dem Beispiel ein sehr gutes Bildungsprogramm aufstellen und mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren, fragen, was glaubt ihr, was ist passiert, und aber dennoch auch Verständnis dafür haben, warum haben unsere Vorfahren denn diese Monokulturen, die Fichten, gepflanzt. Das hat ja auch einen Sinn. Die haben das nicht gemacht aus lauter Nachsicht, weil sie dachten, in 80 Jahren oder 70 Jahren ist mir das egal, ob es den Wald noch gibt. Das kommt ja aus der Zeit, als in Deutschland durch die Reparationshiebe, das heißt, als Deutschland den Krieg verloren hat und die Alliierten ganz viel Holz entnommen haben aus dem Wald, wieder schnell aufforsten mussten. Und da hatte sich die Fichte eben angeboten. Und aus damaliger Sicht war das vernünftig, diese Fichten zu pflanzen oder zu setzen. Also von daher, solche solche Situationen, die bieten einen hervorragenden Lernanlass, zu gucken, was ist da passiert, was können wir tun, um die Fläche wieder aufzuforsten, um die wieder zu begrünen, damit da wieder Wald entsteht. Und da gibt es auch nicht nur die eine Lösung. Also das ist eigentlich ein wunderbarer Lernanlass, so eine Fläche, die wir nicht unbedingt wünschen, aber die eben auch genutzt werden kann als Chance.
Ich wollte noch auf was anderes zusätzlich raus, nämlich also die Differenz zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere und was da noch an Insekten, auch Schmetterlinge ist eine schöne Art von Insekten zum Beispiel, die erfreuen direktes Kinderherz unterwegs war, das hat mir definitiv was mitgegeben an Naturliebe und Naturnähe. Und heute haben wir einen fast schon mikroskopischen Bruchteil dieser Tiere noch im Wald, in der Stadt, überall eigentlich. Ist das eine Gefahr, dass man einfach auch automatisch als Menschheit, also die nachwachsende Generation, immer mehr Naturnähe verlieren, weil sie schwirrt ihnen nicht vor dem Gesicht herum?
Also das ist jetzt eine sehr komplizierte Antwort. Die kann man wahrscheinlich jetzt in so einer kurzen Zeit gar nicht beantworten, denn erstmal müsste man der Sache auf den Grund gehen, ob tatsächlich wir heute als Menschen weniger Naturliebe empfinden als zum Beispiel in unserer Zeit, als wir Kinder waren. Das ist dieses ganze Thema Naturdefizitsyndrom, Naturentfremdung. Den Begriff verwenden wir gar nicht so gerne, weil der Blick auf die Natur sich auch immer wandelt. Wir haben zum Beispiel in der Studie Fokus Naturbildung herausgefunden, dass die Jugendlichen sehr wohl sehr großes Interesse an Natur haben. Also man kann vielleicht so eins zu eins gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich hilfreich, wertvoll und auch wissenschaftlich bestätigt, dass Naturerfahrungen und natürlich je kleiner man ist, je öfter man die hat, dazu beitragen, Interesse für solche Naturthemen zu bekommen und vor allen Dingen auch das Umweltbewusstsein, das Naturbewusstsein positiv beeinflussen kann, wenn diese Naturerfahrungen auch positiv waren. Und das wiederum ist dann die Voraussetzung überhaupt, um auch umweltgerecht oder nachhaltigkeitsfreundlich ins Handeln zu kommen. Also von daher sind solche Naturerfahrungen, wie Sie die eben beschrieben haben, sehr, sehr wertvoll, wichtig. Und wir als SDW, das ist sozusagen unser Mantra und unser Credo, dass wir solche Naturerfahrungen am besten für alle Kinder auch ermöglichen, weil wir wissen, wie wertvoll die sind für die Entwicklung und auch zum Aufbau von Naturbewusstsein.
Naja.
Herr Hahn.
Ja.
Ja, widersprechen Sie.
Nein, da widersprechen will ich gar nicht. Es trägt schon dazu bei. Also auch das ist so ein Ergebnis aus unseren Erhebungen, die wir haben, dass diejenigen, die schon frühe Naturerfahrungen gemacht haben, noch ein deutliches Interesse daran haben, auch im Sinne von Nachhaltigkeit zu handeln. Okay, man kann sagen, das ist ein guter Faktor, um etwas in dieser Hinsicht vorherzusagen, dass man in diese Richtung sich bewegt. Stärker als etwa das schulische Curriculum das macht. Aber es ist nicht der beste Prädiktor, sondern das ist die nachhaltige Gestaltung der Schule und ihrer Schulumwelt. Also das, was wir mit so Englisch Whole Institution Approach nennen oder das, was auch der gesamtinstitutionelle Ansatz genannt wird. Mein Gott, was gibt's für deutsche Worte? Worum geht's? Also, dass man sagt, es ist nicht nur das schulische Curriculum, also der Lehrplan, der das vorsieht, sondern es ist das Schulleben selber, also von den Ressourcen, die man verbraucht, Energie, Mobilitätsstrukturen, Weiterbildung des Personals, kurz und gut, also sozusagen der ganze Komplex, die Schule ist ein Vorbild. Und wenn diese Einrichtungen, die ein Vorbild sind, die haben einen deutlichen Impact in Bezug auf das Handeln in Richtung von nachhaltiger Entwicklung. Das ist ganz interessant zu sehen. Was eigentlich ja auch nahe liegt, dass wenn man sagt, okay, ich lebe in einer solchen Einrichtung, ich lebe dieses Ganze, dann hat das eine große Chance, nicht, sich in diese Richtung zu bewegen. Das spricht nicht gegen diese Naturerfahrung, ganz im Gegenteil. Also wenn man das noch addieren könnte, wird es sicher noch kumulieren in diese Richtung, dass sich da stärker dahin zu bewegen. Das ist aber ganz interessant zu sehen, dass ich da gerade, warum sage ich das, die Schule nicht außer Verantwortung entlassen will, sondern sagen würde, wenn die Bildungseinrichtungen sich selber in diese Richtung bewegen, das gilt übrigens auch für die Kita, gilt auch für Betriebe, ja, dann ist da durchaus eine große Chance da, das ein Potenzial zu schaffen, nicht, dass man sich nachhaltig verhalten soll. Das ist dem Einzelnen und der Einzelnen überlassen. Das ist nicht Aufgabe der Pädagogik. Aber dass man sich in diese Richtung zumindest bewegen kann, nicht? Die Bedingung der Möglichkeit damit schafft. Das halte ich schon für einen wichtigen Aspekt. Ja.
Das heißt, wenn man es ein bisschen weiter skaliert, dann ist ja der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin ein Teil in diesem Ökosystem Schule. Ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Schule ist wiederum ein Teil im Ökosystem Stadt. Da wären dann so gedacht auch dieser städtische Wandel nicht nur für die Nachhaltigkeit an sich wichtig, sondern vielleicht auch für diesen Bildungsaspekt letztlich.
Auf jeden Fall, nicht? Also man muss den gesamten Ort mitnehmen, auch die Lernumgebung und die Lernmöglichkeiten, die da sind, nicht? Also ich erinnere mich, in den 1950er Jahren, da konnte man über eine Schule noch schreiben, ich glaube, die stand in Vilsmus in Österreich, da stand in großen Lettern drüber, die Schule ist das Tor zur Welt. Ja, hey, das kann heute keiner mehr sagen, nicht? Also das meiste, was die Kinder, Jugendlichen wissen oder auch die Erwachsenen über das Nachhaltigkeitsthema, haben sie aus den Massenmedien, nicht? Internet, Social Media und so weiter, das ist sozusagen die erste Quelle, die sie haben. Und selbst Familie ist noch vor den Bildungseinrichtungen gelernt, nicht? Also die Bedeutung, die diese Familie etwa hat innerhalb dieses Kontextes. Und Schule muss einfach in viel stärkerem Maße, wir reden alle von, ja, die Schule öffnet sich nach außen, aber da muss noch einiges passieren, dass es tatsächlich so ist, nicht? Also dass die Schule ein Teil ist, wie ich das gerne nenne, einer Bildungslandschaft. Nicht? Zu der lokalen Lernorte dazu gehören, das Architektenbüro um die Ecke, die Verwaltung, selbst die Feuerwehr, alles das muss man und das Theater, die Kultureinrichtung, das muss man mitnehmen. Sonst kann, glaube ich, also in Zukunft Bildung eigentlich nicht mehr gelingen.
Frau Schutsch, wir hatten ja schon darüber, diese einzelkämpfenden Lehrkräfte, die versuchen, was zu erreichen oder was umzusetzen. Wie wichtig sind denn Netzwerke? Und zum Beispiel ganz konkret, also Fridays for Future sind jetzt eher die Schülerinnen und Schüler, aber auch Teachers for Future jetzt mal als Stichwort. Sind das Netzwerke, die vielleicht auch angezapft werden können oder schon werden, wo man sagt, okay, hier hat man die gleichen Ziele, und es bilden sich Strukturen, die ja zusammenarbeiten können, auch einfach mal so gesagt.
Also Netzwerke.
Weil sie erreichen darüber natürlich.
Also Netzwerke sind, also sehe ich grundsätzlich als wichtig an, weil in einem Netzwerk kann man sich gut austauschen, man kann den Horizont erweitern, man kann vielleicht auch kritisch überlegen, ob man was verändern muss. Also Netzwerke sind letztendlich ja im weitesten Sinne auch ein anderer Begriff für diese Bildungslandschaft, wenn man jetzt im Bildungskontext denkt. Mit den Teachers for Future, mit dieser Initiative, haben wir noch gar keinen Kontakt. Ist mir gerade auch aufgefallen. Und ansonsten arbeiten wir eher im schulischen Kontext tatsächlich mit diesen klassischen Akteuren zusammen. Also mit der Bezirksregierung, mit den Schulleitungen, mit zum Beispiel Fortbildungsstätten und pädagogischen Fortbildungseinrichtungen. Und eben auch, also wir bekommen auch in Kontakt mit den Lehrkräften. Wir haben zum Beispiel so ein Bildungsprojekt gehabt in den letzten 6 Jahren, die Klimakönner. Da haben wir Thema Lehrerausbildung nämlich auch festgestellt, es macht auch durchaus Sinn, in die Seminare zu gehen, also dort, wo die Lehrkräfte in ihrem Referendariat dann auch eben für die Praxis lernen und ihnen dort zu zeigen, welche Möglichkeiten in der außerschulischen Bildung oder in eben waldbezogener BNE steckt, und haben mit der Uni Köln in der Biologiedidaktik einen Kooperationspartner gefunden. Das war auch ein sehr gutes Netzwerk, wo wir natürlich viele junge Lehrer erreichen konnten, die dann dieses Bildungsverständnis, diese Art des Unterrichtes oder die Art des Lernens eigentlich, man kann schon fast nicht mehr von Unterricht sprechen, eben in ihr neues Berufsleben mit eintragen. Dann bin ich auch noch Mitglied im Didakta-Ausschuss Außerschulisches Lernen. Das ist für mich ganz wertvoll, weil ich tatsächlich auch andere außerschulische Bildungsakteure kennenlerne, wie sie zusammen mit Lehrkräften arbeiten und welche Kontakte sie aufnehmen. Und das ist für uns auch sehr wertvoll, weil wir dadurch eben auch unser Netzwerk erweitern. Also Das sind diese Strukturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber solche Initiativen wie Teachers for Future, da haben wir noch keinen Kontakt zu. Ist vielleicht ein guter, das merke ich mir mal.
Ja, ist auf jeden Fall engagierte Lehrerinnen und Lehrer definitiv dort und gut organisiert. Ja, man könnte jetzt natürlich noch von viele, viele Themen aufmachen. Ich meine, Bildung, Nachhaltigkeit füllt jeder Begriff für sich schon mehrere Tage Podcast. Das haben wir die Zeit jetzt nicht für. Darum würde ich jetzt einfach nochmal so einen offenen Slot machen. Erstmal fangen wir bei Ihnen an, Herr De Haan, wenn Sie noch irgendwas sagen wollen, wo Sie sagen, okay, müssen wir nochmal drauf eingehen, fehlt Ihnen oder wenn Sie jemanden grüßen möchten, wie auch immer, sei das jetzt freigestellt.
Na, grüßen an dieser Stelle nicht, aber was ich nochmal betonen wollte, gerade bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema, so würde man ja sagen müssen, es ist ein Zukunftsthema, also alle Ideen, die wir da generieren, sind ja solche, von denen man sagen kann, die sind letztendlich nicht umgesetzt, zumindest nicht gänzlich umgesetzt. Wir leben in einer Welt, die sich auf nicht nachhaltigen Pfaden bewegt. Und Lösungen, die wir haben und Vorstellungen, die es da gibt, die sind immer beladen mit einem hohen Grad an Unsicherheit. Ja, also auch, wie entscheide ich mich? Ne? Das fängt ja schon an mit so banalen Beispielen, wie gehe ich mit Palmöl um? Nicht? Da kann man sagen, ja, das ist aber hochgradig problematisch, Abholzung der Regenwälder etc. Gleichzeitig hat man aber die größte Ölgewinnungsdichte auf einem Quadratmeter mit diesem Produkt. Und dann ist es auch noch billig und so weiter. Also man steht permanent vor solchen Entscheidungsdilemmata. Und das sollte man nicht vergessen. Das gibt nicht diese eindeutigen Lösungen im Kontext von Nachhaltigkeit, sondern das ist alles sehr widersprüchlich. Wir bearbeiten das gerade in so einem Projekt für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Da geht es um den Umgang mit Risiken, Unsicherheiten und auch den sogenannten Trade-offs. Also wenn ich sage, ich kaufe jetzt Bioprodukte, gut, kostet aber mehr als was anderes und was lasse ich dann weg? Nicht? Also kürzeren Urlaub oder auf welche Kosten geht das? Diese Fragen, die muss man einfach auch fair diskutieren. Das fällt gerade Lehrkräften besonders schwer. Ne? Also wenn es keine eindeutigen Antworten gibt, wenn man sagen muss, muss man offen halten. Da kann man nicht sozusagen zu klaren Mustern greifen, indem man sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. Sondern diese Offenheit ist ein ganz zentraler Punkt, der sich mit der Nachhaltigkeit ergibt. Und ja, von meiner Seite ein letztes, damit grüße ich dann alle Jugendlichen an dieser Stelle. Es ist ja so, bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema, vielerorts ist es so, dass die Erwachsenen denken, sie haben schon die richtige Lösung in der Hand. Und die müssen dann die Jugendlichen oder die jüngeren Menschen dann nur noch übernehmen, weil das ja schon alles klar ist, wie das Ganze laufen muss. Traditionell gesagt, mit Schleiermacher, und das ist 200 Jahre her, der hätte gesagt, dann teilen wir die Menschheit in zwei Gruppen ein. Die einen, die sagen, wo es lang geht, und die, dem nur folgen sollen. Von daher bin ich immer jungen Menschen, die dankbar, die dann sagen, wenn das die Lösung sein soll, wie ihr das formuliert, dann will ich das Problem zurück. Und wenn wir da sind, gerade bei den jüngeren Menschen, dann finde ich, haben wir einen großartigen Bildungsprozess erreicht, bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema.
Frau Schuth, für Sie genauso. Grüße nochmal, was Inhaltliches, wie Sie möchten.
Ja, ich muss natürlich jetzt die Lanze brechen für die außerschulischen Lernorte, aber vielleicht unter dem Oberbegriff die Schule öffnen. Also tatsächlich vielleicht auch räumlich öffnen und nicht, also ich würde mir wünschen, dass es auch mal eine große Kultusministerkonferenz gibt, wo man tatsächlich vielleicht mal so eine Roadmap aufstellt, wie so die nächsten Schritte vielleicht in den nächsten, und wenn es nur mal 2 Jahre sind, um in kleinen Schritten zu gehen, zu denken, aufstellt. Und dazu können eben außerschulische Lernorte einen wichtigen Beitrag leisten, sollten sie, und letztendlich auch gleichwertig angesehen werden, um eben die Schule, die ja nicht nur so eine geschlossene Institution ist, sondern und nicht nur ein Ökosystem Schüler und Lehrkräfte und vielleicht Stadt darstellt, sondern das ist ja auch, in der Schule finden Bildungsprozesse statt und die finden im Rahmen einer Kultur statt. Also das ist ja letztendlich auch eine, ja, so eine, wie nennen die Wissenschaftler das, eine Enkulturation. Und dazu gehören ja eben alle Teile der Gesellschaft, wie Herr De Haan schon sagte, die Feuerwehr, der Bäcker, also all diese Lernorte sind unglaublich wertvoll, und ich würde mir wünschen, dass die Schule mehr davon gebraucht macht und Mut hat und Vertrauen, dass dieses Lernen eben außerhalb des Gebäudes mit anderen Lernpartnern, Partnerinnen sehr, sehr, sehr wirksam ist und dass man nicht unbedingt dieses dieses Denken, ich muss hinterher das Wissen in einem Arbeitsblatt abfragen und testen, als die einzige Möglichkeit sieht, wie man lernen kann und wie man das Lernen auch sichern kann. Also das wäre ein Wunsch. Und gerade wir von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sehen also den Wald als in diesem Rahmen als sehr guten Bildungsort, also in mehrerer Hinsicht. Wir haben Themen, fast alle Nachhaltigkeitsthemen, alle SDGs, diese Sustainable Development Goals, haben einen Bezug zum Wald, zum Ökosystem Wald. Damit, also im Wald gibt es viele Nachhaltigkeitsthemen. Und der Raum an sich, der dritte Pädagoge, ich habe ganz zu Beginn damit begonnen, der Wald bietet ein unglaublich anregendes Lernumfeld und ganz viele Möglichkeiten, diese Kompetenzen, die Herr Dehan ja mit diesen 12 Teilkompetenzen auch aufgestellt hat, letztendlich aufzubauen und zu unterstützen. Also von daher plädiere ich tatsächlich, den Bildungsort Wald mit vielen Akteuren, die sich da tummeln, auch für die institutionelle Schule, also die Schule, zu nutzen.
Zwei Begriffe schwirren hier noch durch den Raum. Ich will sie nur ganz kurz auf den Tisch legen. Das eine ist, wenn man schon die Zukunft formt, Haltung und auch Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist ja auch durchgedrungen, dass das sehr wichtig ist. Ja, dann danke ich herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
Mhm.